Das passt ja gut. Lesen, was gesund macht. Und nach 1,5 Jahren Pandemie hat jeder von uns manche Fälle, die ernstlich erkrankt waren. Mein ehemaliger Pastor in Derschlag, mit dem ich wie mit einem väterlichen Freund verbunden war, hat letztes Jahr noch im Altenheim die Andachten halten können, den Jahreswechselgottesdienst, hat sich dann an Corona angesteckt und ist auf der Intensivstation erstickt. Ein Diakon in unserer Gemeinde in Gießen lag 3 Monate auf der Intensivstation mit künstlicher Beatmung im Koma. In einem der letzten Gemeindebriefe, ich glaube, es war der letzte, hatte der Gemeinde fürs Gebet gedankt, dass er wieder in die Gemeinde kommen kann. Er hat es überlebt und wir waren dankbar. Und so ist das Thema Gesundheit uns vielleicht besonders nahe gekommen. Mir in diesem Jahr auch, als ich im Januar eines Abends auf meine Apple Watch guckte. Meine Frau hatte gerade das Zimmer verlassen. Man will sich ja nichts anmerken lassen als Mann. Ich merkte nur, das Herz schlug bis in den Kopf. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und meine Schwiegertochter hatte mir diese Apple Watch mal empfohlen, weil sie sagt, da kann man Herzprobleme gut mit feststellen. Als die Frau draußen war, habe ich dann doch mal nachgeschaut und ein EKG kurz gemacht. Und dann kam gleich die Warnung, Sie haben gerade Herzflattern. Als sie dann kam, habe ich gebeichtet, irgendwie klopft das Herz ungewöhnlich. Sie, ärztlicher Notdienst, 1/2 Stunde später war ich mit der Ambulanz im Krankenhaus. Und später nochmal, 1/4 Jahr später, auf der Intensivstation. Das sind Situationen, wo man betet. Betet, dass Gott jetzt hilft. Einer meiner Söhne, der hatte das mitbekommen, dass man da mit Herzproblemen ins Krankenhaus kam. Und als ich morgens aufwachte, da sah ich eine Mail von ihm oder WhatsApp. Papa, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe gebetet. Und mir ging die ganze Nacht durch den Kopf, was habe ich dir denn nicht gesagt, was ich noch unbedingt sagen sollte? Falls das nicht gut geht mit dir heute Nacht. Und dann kam eine lange WhatsApp lang, viel länger als man normalerweise WhatsApps schreibt, eine Liebeserklärung an den Papa. Nun, es ging gut und bergauf und es war einfach nur gut zu wissen, da ist eine Familie, die betet. Wir dürfen wirklich der Einladung Gottes folgen und dürfen, wenn es uns schlecht geht, das im Gebet vor Gott bringen. Überhaupt, wenn wir in unseren Bibeltext schauen, dann merken wir ja zunächst mal im ersten Vers, da in Jakobus 5, Vers 13, dass wir überhaupt mit unserem ganzen Leben in Verbindung mit Gott sein sollen. Freud und Leid dürfen wir ihm sagen. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, der singe. Also sowohl unsere Freude geben wir an Gott zurück, wenn wir Grund zur Dankbarkeit haben, wenn es gut geht, wenn es schön läuft. Genau dann wollen wir Gott nicht vergessen, sondern wollen es Gott sagen und wollen danken und Loblieder singen. Ein Christ ist ein dankbarer Mensch. Aber genauso, wenn es uns nicht gut geht, dann ist das eben nicht nur etwas, was uns angeht, sondern dann ist das etwas, was unseren Vater im Himmel interessiert. Und so ist uns dann auch gesagt, wenn jemand leidet unter euch, es geht nicht gut, sag es Gott. Sag es dem Vater im Himmel. So, das ist der Normalfall. Und so sind wir mit Gott verbunden in Freude und Leid. Aber wenn es dann weitergeht hier in Jakobus 5, in dieser neutestamentlichen Weisheit, der Jakobusbrief ist ein Weisheitsbuch, Weisheit von oben wird uns da vermittelt, dann denke ich, dann ist ein bestimmter Fall, da wird dann nicht nur gesagt, wenn es dir schlecht geht, bete, sondern wenn du krank bist, gemeint ist wohl ernstlich krank, dann mache ich dir ein Angebot, sagt Gott. Ein Angebot, das in vielen Gemeinden nicht wahrgenommen wird, das nicht praktiziert wird und das hat viele Gründe. Nämlich das Angebot des Ältestengebets, des Gebets unter Handauflegung mit Salbung, mit Öl und es gibt viele Gründe, warum das nicht gemacht wird. Ein Grund in Brüdergemeinden war zumindest in der Vergangenheit, das trifft nicht auf Haiger zu, obwohl ich bei einer Brüderkonferenz mal hier in der Gegend vor 40 Jahren einen Bruder aufstehen sah und er sagte, wir sind doch nicht so hochmütig und sagen, wir könnten Älteste haben heute. Es gibt keine Ältesten. Wir tun Ältestendienste, aber Älteste gab es im Neuen Testament. Ich glaube, das ist heute im Sinne der Bibeltreue überwunden, weil man sagt, wir können nicht aus Gemeindegründen, nur weil John Nelson Darby das gesagt hat, sagen, wir haben heute einfach keine Ältesten mehr. Es gehört zur neutestamentlichen Gemeindeordnung, dass eine Gemeinde Älteste hat. Und das ist gut so. Also das ist in den meisten Gemeinden heute kein Grund mehr, warum man die Ältesten nicht rufen kann. Man hat inzwischen Älteste, hoffentlich. Aber dann gibt es andere Gründe, warum man das nicht tut, was Gott hier anbietet. Ein Grund, den ich sehe, ist der, dass es viel Missbrauch in diese Richtung gab. Wenn es um Heilung ging, da wüsste wahrscheinlich fast jeder von uns irgendetwas zu berichten, wo er sagt, das will ich so nicht. Ich denke da an den Heilungsevangelisten, der vor einigen Jahren in Basel in der Messehalle eine Heilungsversammlung machte und ich sah das Video von ihm, kriegte ich zugeschickt und da war er mit seinem weißen Jackett, das riss er sich von den Schultern, sprang etwa so hoch und schwang das Jackett und dann fielen Leute auf den Rücken. Und dann streckte er die Hände aus und hat da ihnen gesagt, dass wenn sie jetzt glauben, dann werden sie gesund. Das war 1,5 Stunden lang eine Massensuggestion. Schwierig. So stelle ich mir den Apostel Paulus nicht vor. Und Jesus auch nicht. Oder ich denke an die Zuschriften, die wir mal bekamen vor vielen Jahren, wo schon ein halbes Jahr vorher angekündigt wurde in Frankfurt, im Fußballstadion, da würde eine große Veranstaltung sein und da würde dann der Heilige Geist mächtige Heilungen wirken. Das war also sozusagen schon im Kalender eingetragen, wann Gott Heilungen wirkt. Als würden wir eine Prokura für den Heiligen Geist haben, dass wir vorher sagen können, am so und so vielten im nächsten halben Jahr, da werden Heilungen passieren. Der Pastor Weidemann aus Gießen, der ist damals dann hingefahren als seelsorgerlicher Beobachter und sagte, ich habe die Leute, die hoffnungsvoll zum Teil auf Rollstühlen reingefahren wurden, gesehen. Und man hat, als sie dann traurig wieder rausgefahren wurden und nichts war passiert, sich um sie nicht gekümmert. Wir kennen solche Geschichten. Im Bereich der Erweckungsbewegung und des Pietismus vor über 100 Jahren, Ende des 19. Jahrhunderts, da ging es erst um Heiligung. Auch dieses Thema hat man damals zunächst übertrieben im Sinne dessen, ich denke an Jellinghaus, dass er sagte, vollkommenes Heil in Christus, wenn wir das mit der Heiligung richtig begreifen, dann können wir nicht mehr sündigen, dann sind wir sündenfrei. Später hat er ein Buch geschrieben, in dem er widerrufen hat, weil er selber merkte, da war man auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Dann entwickelte sich die Heiligungsbewegung in eine Heilungsbewegung. Dann sind Glaubenshäuser entstanden, hier in der Gegend Patmos, Männedorf und so weiter. Wo für Kranke gebetet wurde, so weit, so gut. Und Gott hat auch Heilungen geschenkt. Aber menschlich kann man dann alles übertreiben. Und dann ging es in die Richtung, dass man sagte, wir dürfen keine Ärzte mehr in Anspruch nehmen. Und dann sind Leute gestorben, nur weil man dachte, jeder Christ wird immer gesund, wenn er betet. Und man hat den Leuten nahegebracht, es darf nur noch gebetet werden. Und selbst bei ernstesten Problemen und Unfällen hat man damals ärztliche Hilfe versagt. Das Ganze hat sich dann in die Pfingstbewegung hineinentwickelt und es gab zunächst da auch so manche Tumulte. Also selbst im Bereich des Pietismus und der Freikirchen, die sich aus der Heiligungsbewegung heraus entwickelt haben im 19. Jahrhundert, gehört mit zu unseren geschichtlichen Früherfahrungen, dass man da auch übertreiben kann. Und das wollte man dann eben später besser machen und ist dann auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Man hat gar nicht mehr dies in Anspruch genommen, was Gott uns in Jakobus 5 sagt. Und ich möchte uns dieses Angebot Gottes, dieses Gebet für Kranke nahelegen. Eines, was ganz sicher kein Hinderungspunkt in Freikirchen war, war dies, dass man Jakobus 5 als letzte Ölung gesehen hat. Das war im katholischen Bereich sehr verbreitet. Also erst auf dem Sterbebett kriege ich das Sterbesakrament und das ist dann dieses Salben mit Öl. Nein, es ist kein Sterbesakrament, es ist ein Heilungsgebet, um das es hier geht. Und in diesem Sinne wollen wir uns das mal anschauen. Und da will ich einfach mit einem Beispiel einsteigen. Nachdem ich jetzt negative Beispiele brachte, will ich gerne uns motivieren, das ernst zu nehmen, was Gott sagt, und dazu sagen, ja, man kann es erleben, dass Gott zu seinem Wort steht. Das ist ein paar Jahre her. Ich war in Gießen nach dem Gottesdienst im Foyer, habe die Gemeindemitglieder und Besucher des Gottesdienstes verabschiedet. Und eine Schwester sagte, kann ich mit dir nachher mal kurz reden? Als der Besucherstrom dann etwas nachließ, sie blieb in der Nähe stehen, sagt sie, es kommt mir zwar komisch vor, aber darf ich mit diesem kleinen Anliegen kommen? Ich habe seit vielen Monaten einen starken Tinnitus im Ohr. Wie so ein Dreiklang, der stört mich immer, wenn ich wach bin, nachts und Tag. Und ich kann es fast nicht mehr aushalten, diesen dauernden Tinnitus. Nichts hat geholfen. Können wir nicht beten? Ich sage, wollen wir das dann einfach so tun, wie Gott es in seinem Wort sagt? Jakobus 5, ja gerne, sagt sie. Ich habe einen der Mitältesten gebeten, nachdem wir das mit dem Verabschieden zu Ende waren. Und wir gingen in den Raum mit der Schwester. Wir haben in Gießen immer ein Fläschchen Öl dort in dem Gebetsraum gehabt für uns Älteste. Und wir haben es so gemacht, wie ich es gleich erklären werde, anhand von Jakobus 5. Wir haben unter Handauflegung und Salbung mit Öl für die Schwester gebetet. Sicher zunächst mal auch gefragt, wie es ihr so geht. Und sie hat das dann nochmal auch dem anderen Ältesten so erzählt. Und als wir dann gebetet hatten, manchmal haben wir nach so einem Dienst dann noch eine Strophe gesungen, eine Dankstrophe. Und dann gingen wir aus dem Raum ins Foyer. Und während wir dort ins Foyer gehen, blieb sie plötzlich stehen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe ja jetzt schon die ganze Zeit keinen Tinnitus mehr im Ohr. Da waren wir und unter dem Gebet hatte das aufgehört. Es war einfach ausgeklungen und war weg. Und jetzt, als wir durch den Gottesdienstraum Richtung Ausgang gegangen waren, da merkte sie das plötzlich Und da war eine Riesendankbarkeit gegenüber Gott. Er hat erhört. Da waren Eltern in der Gemeinde, deren Kind hatte eine schwere Nierenproblematik und es sollte zu einer Operation kommen. Und sie haben die Ältesten gerufen, wir gingen dorthin, wir haben unter Handauflegung mit Ölsalbung mit dem Kind gebetet und das Kind ist gesund geworden. Das sind Erfahrungen, die Gott schenkt, einfach auf den schlichten Gehorsam gegenüber seinem Wort. Und deswegen schauen wir uns mal gerade diese Verse an. Ab Vers 14. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, oder andere Übersetzungen, des gerechten Gebet vermag viel in seiner Wirkung. Der Fall, den Gottes Wort hier anspricht, Krankheit. Krankheit, wo ich einfach diesen Beistand, auch diesen seelsorgerlichen Beistand, dieses Beten von zwei oder dreien brauche, auf dem Verheißung liegt, dieses Gebet, wo die Ältesten gerufen werden, weil Gott das so angeordnet hat. Und da wird deutlich, es ist ein freiwilliges Angebot Gottes an jeden, der so erkrankt ist. Natürlich, Vers 13 war ja schon, wenn es dir nicht gut geht, kannst du auch selber beten. Aber dann dieses spezielle Angebot, vielleicht ja gerade im Blick auf ernstere Situationen gemünzt. Wenn du krank bist, kannst du die Ältesten rufen. Die Initiative geht hier vom Kranken aus. Es geht hier nicht darum, dass die Ältesten sozusagen von Haus zu Haus gehen, wo Kranke sind und dieses Gebet unter Handauflegung mit Ölsalbung aufdrängen irgendjemanden. Und es geht auch nicht darum, dass jemand erst sozusagen im Sterben liegen muss, bevor er auf dieses Angebot Gottes zurückkommt. Aber wenn jemand krank ist und nicht allein bleiben möchte in seiner Krankheit, dann wird ihm oder ihr dieses ans Herz gelegt. Mach das doch. Rufe die Ältesten deiner Gemeinde. Nun weiß man in manchen Gemeinden nicht, machen die Ältesten das überhaupt? Ich weiß das im Blick auf Haiger nicht, aber immerhin, man hat mich ja gebeten, über diesen Text zu predigen. Von daher bin ich sicher, man steht genau diesem hier sehr offen entgegen. Und genauso hat es bei uns damals in Gießen begonnen, dass ich einfach beim Predigen durch den Jakobusbrief kamen wir zu diesem Abschnitt. Und ich habe das ausgelegt und habe der Gemeinde gesagt, liebe Geschwister, so steht's geschrieben, lasst uns das tun. Er rufe der Kranke zu sich die Ältesten. Also das ist das Erste, die Initiative liegt beim Kranken. Und er darf die Ältesten rufen. Das steht jetzt nicht ausdrücklich, er rufe Menschen, die das Charisma der Heilung haben. Ich habe vermutlich das Charisma der Heilung nicht. 1. Korintherbrief ist übrigens dann in der Gabenliste 1. Korinther 12 nicht von dem Charisma der Heilung die Rede, als hätte es so jemand, der dieses Charisma hat, es in der Hand, in jedem Fall, dass in jedem Fall Heilung passiert, sondern da steht, wenn man genau hinschaut, das Charisma der Heilungen. Und das macht dann deutlich, es geht um Heilungen sozusagen von Fall zu Fall. Keiner hat es in der Hand, alle zu heilen. Denn das ist in Gottes Heilsplan nicht drin. Augenblicklich leben wir noch in einer Todeswelt. Wir werden alle älter. Apothekenrundschau, wir werden dann auch öfters beim Arzt sein in der Regel, wenn wir älter werden. Und wir werden irgendwann alle sterben. Und wir werden irgendwann das Ziel erreichen, wo es keine Krankheit und kein Tod und kein Leid mehr gibt. Das ist am Ziel. Aber Gott schenkt mitten in unsere Todeswelt hinein diese Zeichen der Vollendung, diese Vorweggaben der Vollendung, dass er wunderhaft Heilungen schenken kann, einfach um zu zeigen, du bist nicht allein und ich, Gott, bin allmächtig, ich kann dir helfen. Solche Dinge tut er immer wieder und deswegen auch einer, der das Charisma von Heilungen hat, der wird dann vielleicht von Gott besonders gebraucht, dass immer wieder, nicht immer, aber immer wieder durch seinen Dienst Heilungen geschehen. Aber hier steht jetzt nicht, es muss jemand sein, der dieses spezielle Charisma hat. Es steht einfach, der rufe die Ältesten. Und ich war mir immer bewusst mit meinen Ältesten, ich habe vielleicht manche Begabungen, manche Charismen. Ich glaube nicht, dass ich das Charisma der Heilungen habe, aber ich bin Ältester, berufen von Gott und bestätigt von der Gemeinde. Und ich will Gott gehorsam sein. Und wenn er sagt, wir als Ältesten, wir sollen mit Kranken beten, dass sie gesund werden und sollen dabei die Kranken mit Öl salben, dann tun wir das schlicht im Gehorsam gegenüber Gott als Älteste. Vertrauen Gott, dass er handeln kann. Gleich anschließend steht ja, Elia war ein Mensch wie wir, manche Übersetzungen sagen, ein gewöhnlicher Mensch wie wir und er hat gebetet und Gott hat Großes gewirkt. Und so ist es bei uns Ältesten auch, ganz normale Menschen, hoffentlich geistliche Menschen, geistlich reife Menschen, aber nicht sie wirken Heilungen, sondern Gott tut es. Und insofern sind wir hier schlicht als Älteste gerufen, du darfst beten in diesem Sinne, wie ich dir das hier ans Herz lege. Also der Kranke ergreift die Initiative, ruft und er ruft die Ältesten der Gemeinde. Und was sollen sie tun? Sie sollen über ihm beten. Dieses Wort über ihm beten, es kann vom Griechischen her auch für ihn beten bedeuten. Das wäre aber ein seltener Wortgebrauch von diesem, wie das hier formuliert ist. Über ihm beten, da steckt schon der Gedanke der Handauflegung mit drin. Das ist jedenfalls die andere Möglichkeit, für ihn beten oder unter Handauflegung beten. Über ihm beten, sodass die Hand als Symbol der Zuwendung Gottes dem Kranken aufgelegt wird. Kurz ein paar Gedanken zur Handauflegung. Auch das wird manchmal in Gemeinden nicht getan, weil man irgendeinen Missbrauch kennt. Manchmal sogar von 1. Timotheus 5, Vers 17 her meint, die Hand lege niemand zu früh auf, mach dich nicht teilhaftig fremder Sünden. Dann ist die quasi magische Vorstellung, dass durch Handauflegung irgendwelche geistlichen Einflüsse fließen. Von 1. Timotheus 5 her, als würde Böses aus dem anderen in mich hineinfließen, wenn ich die Hand auflege. Das ist überhaupt nicht gemeint in 1. Timotheus 5, sondern dort ist gemeint, mach niemand unter Handauflegung zu schnell, voreilig zum Ältesten einer Gemeinde, sonst bist du mitverantwortlich und mitschuld, wenn er dann völlig ungeistlich lebt. Also das ist dort die Idee, nicht mach dich nicht teilhaftig fremder Sünden durch irgendwelche Kontaktnahmen, durch die etwas in dich hineinfließt. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite auch so Bücher wie Das heilende Licht von Agnes Sanford, die sagt, da gibt es das heilende Licht Gottes. Ich muss sozusagen die Augen schließen, muss mich hineinversetzen in den Zustand, dass ich den anderen gesund vor mir sehe. Und dann kann, wenn ich ihm die Hände auflege, diese helle Vorstellung durch mich hindurch in den anderen hineinfließen. Und dann schreibt sie in ihrem Buch, Und dann muss man dem Kranken sagen, dass er jetzt aufrecht sitzen muss, weil eine Kraft von unten durch ihn strömt. Und wenn er jetzt die Wirbelsäule nicht gerade hält, dann kann da orthopädisch sich was verrenken. Davon liest man nichts in der Bibel. Also es ist weder so, dass die Handauflegung jetzt magische, heilende Lichter in jemanden hineinbringt, noch das andere. Was ist Handauflegung? Das eine, es ist eine Geste der Identifizierung. Wir kennen das vom großen Versöhnungstag schon, wo dem Sündenbock die Hand aufgelegt wird. Da wird er identifiziert mit der Sünde des Volkes. Eine Geste der Identifizierung. Und wenn wir als Älteste einen Kranken besuchen, dann machen wir deutlich, du bist nicht alleine in dieser Krankheit. Wir sind jetzt da als deine Brüder. Wir wollen diese Krankheit mit dir tragen, diese Situation mit dir vor Gott bringen. Wir stehen hinter dir. Ist also zum einen menschlich gesehen eine Geste der Identifikation, weswegen ich es auch immer so machte als Ältester, dass ich doch immer, wenn ich dann zu so einem Gebet gerufen wurde, erstmal fragte, wie geht es dir? Erzähle, was sind die Gründe? Ja, also man hat Interesse an ihm und dann wird deutlich, ich identifiziere mich mit dieser Situation. Ich möchte dich nicht alleine lassen, du stehst nicht allein in dieser Not. Aber das ist nur die menschliche Seite, die durch Handauflegung zum Ausdruck kommt. Die göttliche Seite, die leitet sich ab aus dem großen Segensangebot, das Gott in 4. Mose 6 gibt, wo der aaronitische Segen gegeben wird. Da wird deutlich, nachdem dieser bekannte Segen Aaron und den Priestern damals mitgegeben ist, der Herr segne dich, behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht, sei dir gnädig, der Herr richte sein Angesicht auf dich persönlich, um dir seinen Shalom, seinen Frieden zu geben. Und dann steht, so sollt ihr sie segnen und sollt dabei meinen Namen auf sie legen. Also ein Segen unter Hand aufheben bei vielen Leuten oder Hand auflegen bei Einzelnen ist einen Menschen mit Gott in Berührung bringen. Das kommt damit zum Ausdruck. Gott wendet sich dir zu. Gott wendet sich dir zu. Das ist das eigentlich Wesentliche, viel wichtiger als die menschliche Zuwendung, die auch wichtig ist. Aber Gott wendet sich dir zu. Die Segensgeste der Handauflegung macht dem Kranken deutlich in einem Zeichen, Gott kommt dir jetzt ganz nahe. Gott gibt immer wieder solche Zeichen. Das Wasser bei der Taufe, das macht uns vieles deutlich. Mir sind meine Sünden abgewaschen. Ich bin mit Christus begraben im Wassergrab und so weiter. Macht vieles deutlich, was in der Bekehrung geschieht. Brot und Wein beim Abendmahl machen uns deutlich. Christi Blut für dich vergossen, Christi Leib für dich gegeben. Und die Handauflegung macht mir deutlich, jetzt, wo ich ihn dringend brauche, kommt Gott mir nahe, ist er jetzt da und handelt. Und das wird dann noch verstärkt durch die Ölsalbung. Sie sollen über ihn beten, ihn dabei salben mit Öl. Das Öl hat auch wieder zwei Bedeutungen in der Bibel. Die eine Bedeutung, es ist ein Heilmittel, das Olivenöl. Denken wir an die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter, er gießt Wein und Öl in die Wunde. Wein zur Desinfektion und dann Öl als Heilmittel. Es ist also Olivenöl etwas, was als Zeichen symbolisiert, dass Gott Gesundheit geben möchte, helfen, heilen möchte. Und das andere, was Öl zum Ausdruck bringt, ist, es ist ein Zeichen für den Geist Gottes, Zacharja, wo diese Öllampen brennen in der Gegenwart Gottes, soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Also, das ist hier gesagt. Interessant ist für die, die die Bibel genau lesen, im Griechischen ist es dann sogar so, da ist nicht das Wort hier, wo es um Ölsalbung geht, nicht das Wort gebraucht im Griechischen, was für rituelle Salbungen gemeint ist, das wäre chrio im Griechischen, sondern es ist das Wort, was mit Einreiben übersetzt wird, alepho. Er soll, ja, also damit ist deutlich in diesem Fall dieses Zeichen, das deutlich macht, hier will jetzt Gott durch seinen Geist handeln, im Blick auf dein Wohlergehen, im Blick auf Hilfe für dich in deiner Krankheit. Dieses Alepho, das betont eben diesen Aspekt, diesen Gesundheitsaspekt des Öls. Also das ist etwas, Gott hat dieses Zeichen gegeben. Leute, wir würden doch auch nicht sagen, wir lassen einfach mal, weil wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist, brauchen wir das Abendmahl nicht mehr. Können wir darauf verzichten? Wir wissen das ja auch durch das Wort Gottes. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Dann brauchen wir doch nicht Brot und Wein nehmen. Doch, Gott gibt uns immer wieder solche Denkzettel, die unseren Glauben stärken, die uns erinnern, bewusst sinnenfällig erinnern daran, was Gott tut. Und insofern sollten wir auch nicht sagen, wir brauchen das Öl nicht. Sondern wenn Gott sagt, beim Krankengebet dürft ihr den Kranken mit Öl salben, da dürfen wir es tun. Was sollte man da tun? Eines sollte man auf jeden Fall vermeiden. Manche Leute meinen, sie müssten immer mit Öl da salben, wo es weh tut. Und da sind ganz schlimme Dinge schon passiert, im Grunde auch bis hin zum unsittlichen Sich-Nähern einer anderen Person. In meiner Heimatstadt Nürnberg standen damals ein Pastor und seine Ältesten vor Gericht, weil sie im Grunde genommen Menschen missbraucht haben und immer gesagt haben, also wo immer am Körper es wehtut, da müssen wir mit Öl salben und die Hand auflegen. Nein, es ist ein Zeichen. Also wir haben es in der Regel einfach ein Fläschchen Öl, wie ich sagte, das dann ich an der Stirn dem Betreffen gesalbt habe. Im Gehorsam zu Gottes Wort salbe ich dich mit Öl. Gott kommt dir nahe und möchte dir helfen, dir beistehen, dich heilen. So mit Öl. Manche machen es, indem sie einige Tropfen von dem Öl in ein flaches Schälchen tun. Und auch da kann man dann vielleicht jeder der Ältesten die Fingerspitze eintauchen und so salben. Und jetzt wird in dem Vers 15 noch gesagt, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden getan hat, werden sie ihm vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Worum sollen wir beten, wenn wir gerufen werden zu Kranken als Älteste? Da müssen wir nicht jetzt plötzlich verstummen und, lieber Herr, wir wissen nicht genau, was du willst und dein Wille geschehe. Und das ist zwar das richtige Denken, dass Gottes Willen geschehen soll, aber Gott bietet uns hier an, betet füreinander, so Vers 16b, dass ihr gesund werdet. Das heißt, wir als Ältesten dürfen beten um Gesundheit für den Betreffenden. Natürlich tun wir es mit dieser Haltung, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber wir dürfen ausdrücklich beten um Gesundheit. Also das sei mal allen Ältesten gesagt, wenn man manchmal in der Verlegenheit ist, dass man dann vor lauter, ich kenne ja den Willen Gottes nicht im Einzelnen, also bete ich unkonkret. Wir dürfen konkret um Heilung beten. Aber was verheißt Gott dann? Gott verheißt in diesem Zusammenhang jetzt nicht in jedem Fall Heilung. Er macht deutlich, wir dürfen um Heilung beten, aber was verheißt Gott? Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Da ist auch im Griechischen ein eher allgemeines Wort gebraucht, sozo, was entweder retten aus der Krankheit heraus im Sinne von Heilung bedeuten kann oder einfach helfen im Sinne Beistand. Und dieses Aufrichten, das kann ein äußeres Aufrichten oder ein inneres Aufrichten sein. Gott schenkt nicht in jedem Fall Heilung, aber wir dürfen um Heilung beten. was er verheißt, ist, dass er auf jeden Fall helfen wird, aufrichten wird. Und das dürfen wir ihm zutrauen. In diesem Sinne, lasst uns das hier tun. Letzter Gedanke. Da ist dann noch von Sünden die Rede. Ist Krankheit immer Folge von Sünde? Nein, das wissen wir. Jesus hat es deutlich gesagt, Johannes 9 schon, blind geboren einer. Wer hat gesündigt, er oder seine Eltern? Keiner von beiden. Die Krankheit ist in diesem Fall zur Verherrlichung Gottes. Hier steht entsprechend auch, wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben. Wenn er Sünden getan hat, dann sollen die Sünden bekannt werden. Was will damit sichergestellt werden? Gott will ja nicht, dass wir irgendetwas von ihm wollen, nämlich Gesundheit. Er will, dass wir mit ihm in Beziehung sind. Deswegen möchte er nicht, dass Sünde zwischen uns steht und ihm. Unvergebene Sünde. Von daher, wenn Sünde zwischen mir und Gott steht, dann sollte ich diese Sünde zunächst bekennen, beichten. Und da, wo die Beziehung mit Gott intakt ist, dürfen wir auch erwarten, dass er antwortet und beschenkt. Ich bin auch selber als Pastor und Ältester immer so in diese Haltung, in diese Gebete gegangen, dass ich auch zu Hause oder mit dem Mitältesten, wenn wir Zeit hatten, uns vorher noch zu treffen, dass wir da Gott erstmal selbst gebeten haben um Reinigung, damit nichts in unserem Leben sein Wirken und Segnen hindert. Und dieses Angebot kann man machen, wenn wir den Text lesen bei dem ältesten Gebet, dann mache ich auch immer das Angebot, wenn jetzt etwas ist, was noch unbekannt ist, was einfach vor Gott bekannt werden soll, dann ist jetzt die Gelegenheit, es zu sagen. Und das ist aber nicht in jedem Fall der Fall. Wir haben jetzt ein großes Angebot Gottes hier miteinander gelesen. Und ich hoffe, wir haben es jetzt auch so verstanden, wie Gott es gemeint hat. Es ist ein Geschenk, dass Gott uns nicht alleine lässt, auch nicht in Krankheitsnöten allein lässt. Es ist nicht etwas, was man nur einmal im Leben tun darf. Noch nicht mal nur bei einer Krankheit einmal. Ich habe es auch schon erlebt, dass jemand, wo die Krankheit noch weiter ging, dann nach längerer Zeit nochmal um das Ältestengebet gebeten haben. Und das ist möglich. Und das Schöne ist, dass sich immer wieder erleben lässt, wie Gott selbst in aussichtlosen Situationen eingreift und hilft und wie er auf jeden Fall Kranke aufrichtet und stärkt und wie eine Gemeinde gesegnet wird, dadurch, dass man tut, was Gottes Wort sagt und dass eine Ältestenschaft nicht nur ein Organisationskomitee der Gemeinde ist, sondern ein geistliches Gremium, das einfach nach Gottes Wort handelt und dann auch Gottes Handeln erfährt. In diesem Sinne ist das wirklich ein segensreiches Weisheitswort, was uns Jakobus hier weitergibt. Und vielleicht hilft das ja, wenn wir das im Kopf behalten, dass wenn wir selbst in so eine Situation kommen, auch wir genau dies tun, die Ältesten rufen und sie tun genau das, was Gott hier sagt und beten und wir fahren den lebendigen Gott. Amen.